Gibt es vielleicht ein wenig Licht? Oh, wow. Viel Licht. Es steht, dass wir sind immer, also Kapitel 2, 2. Korinther 2. Gott aber sei gedankt, der uns alle Zeit, also Vers 14, Sieg gibt in Christus und offenbart den Wohlgeruch seiner Erkenntnis durch uns an allen Orten. Denn wir sind für Gott ein Wohlgeruch Christi unter denen, die gerettet werden und unter denen, die verloren werden. Auch für die, die in Dunkelheit sind und für die, die im Licht stehen. Aber die sind ein Geruch des Todes zum Tode, jenen aber ein Geruch des Lebens zum Leben. Wer ist aber dazu tüchtig? Und das ist auch die Frage. Ne? Wir sind natürlich nicht dazu tüchtig. Wir sind nicht so fähig, dass wir alles machen, aber Gott macht uns. Es steht auch später, wo Paulus sagt, wer ist eigentlich dazu tüchtig? Wer ist eigentlich fähig? Das dazu niemand. Nur Gott macht uns fähig, wenn er uns berufen hat, das zu tun, ein Licht zu sein, dass wir einfach Licht sind und leuchten. Und natürlich, wenn wir waschen und gut riechen, ist das ein Symbol, dass wir dass diesen Geruch Christi sind, ein guter Geruch und nicht ein schlechter Geruch. Aber ja, ich glaube, alle sind quasi Missionare in diesem Sinne. Ob wir über das Meer, wie jemand gesagt hat, über ein Meer, also kreuzen oder das Meer kreuzen, oder ob wir einfach mit dem Kreuz Meer einfach leben. Und das heißt, wir haben für Gott einfach einen Auftrag. Und ja, das ist eine Sache, was man als Christ, wo man wächst und wächst und wächst. Und ich glaube, alle sind quasi von uns, alle Christen sollten schon Evangelisten in einem gewissen Sinne sein und nicht nur sagen, ja, das sind deine Begabung. Manche, das ist sozusagen, manche Christen sollten leuchten und manche nicht. Ich glaube, alle, manche leuchten vielleicht mehr und manche weniger. Aber ja, das ist die Sache heute. Wir möchten anschauen, die ersten Christen, die ersten Richtigen, wenn man das so sehen kann, weil die waren zum ersten Mal Christen genannt in Kapitel 11. Und wir möchten so einiges anschauen. Natürlich nicht, wie gesagt, nicht Vers für Vers, sondern eigentlich eher thematisch. Also thematisch. Diese Dinge, auch die Prinzipien, die dahinter stehen, was wir natürlich lernen von diesen Dingen. Aber ja, Kapitel 11. Die ersten, die Leute, die durch die Verfolgung von Saulus, also ganz, ganz lustig fast, wenn man das liest, weil Saulus kommt in diese Gemeinde, aber die Leute, die durch Saulus und diese Verfolgung weg mussten aus Jerusalem, einige sind dann ganz nach oben im Norden gegangen. Es steht in Kapitel 11, Vers 19. Die aber zerstreut waren wegen der Verfolgung, also von Saulus, die sich wegen Stephanus erhob, gingen bis nach Phönizien und Zypern und Antiochia und verkündigten das Wort niemanden als allein den Juden. Es waren aber einige unter ihnen Männer aus Zypern und Kyrene, die kamen nach Antiochia und redeten auch zu den Griechen und predigten das Evangelium von Herrn Jesus. Und die Hand des Herrn war mit ihnen und eine große Zahl wurde gläubig und bekehrte sich zum Herrn. Also schon wieder eine Erweckung. Also das liest man immer wieder, wenn die Apostelgeschichte liest. Immer diese viele Leute wurden gläubig, eine große Zahl. Gott wirkt halt. Und es kam dann aber die Kunde davon der Gemeinde von Jerusalem zu Ohren. Und die sandten Barnabas, dass er nach Antiochia ginge. Als dieser dort hingekommen war und die Gnade Gottes sah, wurde er froh und ermahnte sie alle mit festem Herzen an dem Herrn zu bleiben. Denn er war ein bewährter Mann voll Heiligen Geistes und Glaubens und viele Volk wurde für den Herrn gewonnen. Das heißt, noch mehr gewachsen, die Gemeinde. Barnabas aber schaut, zog auch nach Tarsus, Saulus zu suchen. Und als sie ihn fand, brachte ihn nach Antiochia und sie blieben ein ganzes Jahr bei der Gemeinde und lehrten viele in Antiochia, wurden die Jungen zuerst Christen genannt. Und ja, natürlich, wenn man das schnell liest, vielleicht sieht man nichts, aber diese Gemeinde ist durch Saulus und die Verfolgung entstanden eigentlich. Und dann Saulus kommt und wird dann quasi eine von den Pastoren oder von Ältesten in diese Gemeinde. Und ja, das ist schon etwas Zeit her, dass Saulus diese Verfolgung angefangen hat. Wir wissen von Galater Kapitel 1, dass er schon 14 Jahre schon Christ geworden war und jetzt wieder 10 Jahre weg war ungefähr. Und wird von Barnabas gesucht. Und man sieht diese natürliche Art und Weise, wie Gott Menschen beruft. Manchmal ist es einfach nur jemand, der sagt, hey, kannst du kommen und uns helfen? Manchmal ist es sogar eine Vision. Paulus selber später hat diese Vision von diesem mazedonischen Mann, was dann nachher eine Frau, wahrscheinlich die mazedonische Frau war. Aber die Lydia, ne? Und dann hier in dieser Gemeinde ist es einfach sehr viele da Propheten, also sogar von Jerusalem nach Antiochia gekommen. Und es gab dann diese Prophezeiung, dass eine Hungersnot kommen wurde. Und dann haben sie dann beschlossen, eine Gabe zu senden und schicken dann das Geld mit Barnabas und Saulus. Und ja, das ist die erste echten, also nicht die ersten echten, aber die ersten richtig genannten Christen. Da kann man auch fragen, wie alt ist deine Gemeinde? Kannst sagen, ja, eigentlich sind wir Christen. Ne? Genau wie die auch vorher, die vielleicht die Jesus-People genannt wurden oder die Jesus-Nachfolger oder was sie vorher genannt wurden, steht nicht immer da, aber war manchmal eine Sekte genannt. Aber hier zum ersten Mal sind dort die Christen Christen genannt. Also wir zum Beispiel auch sind normal Christen genannt oder Gläubige an Jesus. Und das ist eine gute Frage, auch wenn jemand fragt, wie alt ist deine Gemeinde? Kannst sagen, ja, das ist ungefähr 2000 Jahre alt. Hier ist die Gemeinde gegründet. Also die ersten waren Christen, wurden hier dann richtig so genannt. Aber ja, natürlich ist es diese Vorbereitungszeit. Wenn du schaust, Saulus ist jetzt lange Christ. Manchmal hat man diese Vorstellung, dass Saulus sofort rausgegangen ist als Missionar. Das stimmt nicht. Er war schon 14 Jahre Christ. Das steht in Galater 1. Kannst nachschauen. Er gibt diese Zeiten ziemlich genau an. Und ja, diese Vorbereitung. Er war auch jetzt in einer Gemeinde, auch wo er unterrichtet hat, wo er jetzt die Bibel lehrt. Und bekommt Erfahrung. Ich weiß, manche brauchen einfach diese Erfahrung zu bekommen, diese Möglichkeit, einen Hauskreis zu leiten und dann es wird irgendwie leichter, diese Sache zu machen. Ich kenne Leute in unserer Gemeinde, die brauchen irgendwie einen kleinen Anstoß oder zwei oder drei oder vier Anstöße, dass sie etwas machen. Aber dann, es geht dann irgendwie leichter und sie merken, ja, das kann ich machen, ich kann etwas mehr tun, als ich jetzt denke, dass ich machen kann. Aber ja, Saulus wird ein ganzes Jahr jetzt in diese Gemeinde und diese Gemeinde wird jetzt ein neues Zentrum von jetzt neue Gemeinden, die gegründet werden. Und das sind diese erste, man sieht dann die erste Missionsreise, was kommt in kurzem, dass nach diesem Jahr, nach dieser Zeit, es gibt dann die erste Missionsreise, wo die Gemeinde selber schon offen ist, dass sie hinausgehen. Und das ist schon nach einem Jahr, wenn man das so sieht. Natürlich ist es länger da, dass Saulus war selber nur ein Jahr hier, aber die Gemeinde war länger da. Und jetzt hat er natürlich diese Berufung. Und er weiß schon, als bei seiner Bekehrung hat Gott ihm auch, Jesus hat gesagt, ja, du wirst auch mein Zeuge sein vor Königin oder vor den Heiden und vor dem Volk Israel. Er weiß schon, Gott hat ihm schon irgendwie was gesagt. Und er weiß, dass es mehr gibt. Aber er ist in dieser Vorbereitungsphase sehr, sehr wichtig. Ich glaube, manche wollen diese Zeit überspringen und sagen, ja, das brauche ich nicht. Und für manche Leute ist die Vorbereitungsphase etwas länger. Denk an Mose, ne? 40 Jahre. Er war in der Wüste, das haben wir einmal jetzt so angeschaut vorher, aber 40 Jahre in der Wüste hat seine Doktorat der Wüste bekommen und dann war er bereit oder fertig, dass Gott ihn benutzen konnte. Aber für uns manchmal ist es mehr als einem Jahr, vielleicht ist es 2 Jahre, 3 Jahre, 10 Jahre. Ich war im Schloss hier 4 Jahre, hat irgendwie mitgearbeitet in der Gemeinde und ich wollte schon früher hinausgehen und in eine Gemeinde mitarbeiten oder etwas tun. Und dann, ja, ich weiß nicht, das war einfach, die Zeit war nicht da. Und vielleicht ist es auch mit euch, dass es eine Zeit braucht, dass du weißt, okay, ich möchte etwas jetzt etwas tun, was Gott mich schon berufen hat zu machen, aber ich war noch nicht bereit dazu. Aber ja, das ist diese natürliche Art und Weise. Barnabas geht und sagt zu Saulus, komm, wir brauchen dich, komm. Und er hat dann angefangen, in dieser Gemeinde mitzuarbeiten und lehrten viele Leute in dieser Gemeinde. Und dann haben sie diesen Namen Christen, die ersten Christen, und dann gab es sogar dann eine Hilfskampagne, eine Aktion, die Gemeinde. Dann haben gehört, es gibt dann in Jerusalem und Judäa eine große Not, dann haben sie Geld gesammelt. Und sogar haben sie dann die Hauptgemeinde da in Jerusalem dann Geld geschickt, dass sie dann diese Hungersnot dann überleben können. Aber ja, so eine schöne Sache. In Galater, gehen wir kurz zu Galaterbrief. Als Paulus zum ersten Mal oder ja zu dieser Zeit, wo er dann mit den Aposteln gesprochen hat, er spricht auch darüber, dass er möchte oder er wird berufen, einfach zu den Heiden zu gehen. Und als er dann gesprochen hat mit den Aposteln, die reden über diese Berufungen, ne? Und man muss ja auch sehen, dass diese Einigkeit schon da war mit der Urgemeinde oder die erste Gemeinde in Jerusalem und diese neue Gemeinde in Antiochia. Weil manchmal, es gibt Leute, ich habe es auch sogar gehört, in einer Predigt, ja, oder von einem Pastor, der auch diese Jugendgruppe mal unterrichtet, sagt, ja, die paulinische Briefe sind natürlich nicht so einig mit den anderen Briefen der Apostel. Und das müssen wir nicht immer so wörtlich nehmen, was der paulinische Briefe aussagen. Und dann gesagt, woher hast du das? Ich meine, wenn in der Bibel, das kommt gar nicht vor. Du möchtest die Hälfte, natürlich Paulus wird hier die Hälfte des Neuen Testaments schreiben und natürlich inspiriert vom Heiligen Geist. Und das haben die Urchristen, wenn du das forschst, die Urchristen, die ersten Christen sogar in den ersten zwei Jahrhunderten aufgeschrieben, jeden Vers des Neuen Testaments, sie haben das in den Gemeinden vorgelesen, sie haben das als inspiriert gesehen. Sogar Petrus sagt das in seinen Briefen, dass sie haben die Briefe oder die auch von Paulus genommen und verkehrt und das auch wie die anderen Schriften. Das heißt, hat mit diese Schriften von Paulus auch als inspiriert gesehen. Aber hier sieht man, dass Paulus, wenn er trifft sich mit den Aposteln hier, also auch als er zusammentrifft in diese Gemeinde in Jerusalem, er geht mit Barnabas runter und ja, sie reden über die Berufung in Kapitel 2 und es steht da, nach 14 Jahren bin ich dann hingegangen und mit Titus und Barnabas. Und er spricht mit ihnen, dass diese Freiheit, er gründet natürlich diese Gemeinde, ohne dass sie das Gesetz Mose hat, das werden wir später heute noch ansehen, aber dass diese Freiheit der Gemeinden, das ist etwas, was Gott verursacht hat, dass die müssen, die Heiden, die nicht-jüdischen Gemeinden müssen frei sein von diesem Gesetz Mose. Und die falschen Brüder sind hineingekommen, auch Titus, auch unbeschnitten, ne, ist da als Pastor, ne, und er bewegt sich in den Kreisen von den anderen. Und er sagt auch später hier, Vers 7, dass im Gegenteil zu dem, was diese falsche Lehre gesagt haben, Petrus ist jetzt mit Paulus und spricht mit Paulus, im Gegenteil, die sahen, dass mir anvertraut das Evangelium an die Heiden, also an die nicht-jüdischen Christen, so wie Petrus das Evangelium an die Juden, denn der in Petrus wirksam gewesen ist zum Apostelamt unter den Juden, der ist auch in mir wirksam gewesen unter den Heiden. Und da sie die Gnade erkannten, die mir gegeben war, gaben Jakobus und Kephas und Petrus und Johannes, die als Säulen angesehen werden, mir und Barnabas die rechte Hand und wurden mit uns eins. Schau die Einigkeit von den ganzen Leitern der Gemeinde, also Petrus, Johannes, Jakobus und die da waren. Und sie wurden mit uns eins, dass wir unter den Heiden, sie aber unter den Juden predigen sollten, nur, dass wir an die Armen dächten, was ich mich auch eifrig bemüht habe zu tun. Und man sieht diese Einigkeit, aber auch dieses Herz für die Armen und dieses Herz für diese Leute in Not. Und das sind oft natürlich damit verbunden, wenn wir wohin gehen, auch das habe ich auch mitbekommen, auch von diesem Dienst in Indien, ne, das Herz von Gott so bricht, wenn man diese Leute sieht, die so viel Hilfe brauchen. Aber man sollte schon helfen. Natürlich das Beste, was man machen kann, ist das Evangelium bringen und dann auch etwas natürlich mit den praktischen Nöten. Aber ja, zurück zur Apostelgeschichte. Man sieht natürlich diese ganze Bewegung, jetzt hat eine ganz neue, eine neue Richtung, weil Saulus ist jetzt bereit und Saulus wird, der jetzt Saulus noch Saulus heißt, er wird jetzt berufen von Gott hinauszugehen und es wird sich freuen natürlich einige, die ein Herz für die Türkei haben, dass die ersten Gemeindegründungen, die offiziellen waren in der heutigen Türkei. Und, das war damals ein christliches Land. Und heute brauchen sie natürlich Missionare. Aber die erste Aussendung, schau, geh mal weiter auf Kapitel 13. Es waren aber in Antiochia, Vers 1, Kapitel 13, in der Gemeinde Propheten und Lehrer, nämlich Barnabas und Simeon, genannt Niger und Lucius von Kyrene und Mani, der mit dem Landesfürsten Herodes erzogen worden war, und Saulus. Also eine ganze Menge von Leitern hier und auch Prophetenlehrer. Als sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist: Sondert mir aus Barnabas und Saulus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Und da fasteten sie und beteten und legten die Hände auf sie und ließen sie ziehen. Nachdem sie nun ausgesandt waren vom Heiligen Geist, kamen sie nach Seleucia und von da zu Schiff nach Zypern und so weiter. Man sieht hier natürlich das Erste, dass der Heilige Geist einfach diese Berufung macht. Und sehr wichtig, wenn man eine Berufung hat, dass man weiß, Gott hat mich berufen. Es war nicht die Gemeinde selber, die sagt, hey, ich will, dass du dorthin gehst und du möchtest da diese Hauskreis oder das neue Werk dort. Aber ja, natürlich sehr wichtig, du weißt, Gott hat dich berufen. Du weißt, dass es von Gott, der Heilige Geist hier, vielleicht ist es ein Wort der Prophezeiung. Natürlich soll man auch vorsichtig sein, dass man nur sagt, ja, der hat mir gesagt, dass der Heilige Geist oder dass Gott sagte ihm, dass ich das machen muss. Ne, natürlich sehr vorsichtig muss man sein, weil Gott wird auch mit dir persönlich sprechen, dir natürlich in deinem Herzen. Und steht auch in den Sprüchen, es steht auch in den Sprüchen, dass wo viele Ratgeber oder viele Rat gibt, dann gibt es auch Weisheit. Und oft muss man aussuchen von vielen Ratgebern, genau. Aber wenn du mit dem Pastor sprichst und mit deinen geistlichen Leiterschaft, also die in der Leiterschaft sind, dann hast du dann natürlich geistliche Rat von Menschen, die geistig sind und weiß vielleicht besser oder sie wissen vielleicht selber, was Gott dich berufen hat. Ein wenig kannst du natürlich raten lassen. Aber ja, das ist jetzt diese neue Bewegung, ne, diese neue Sache, dass Gott machen möchte, neue Gemeinden gründen, und er hat Saulus ausgesucht und dann Barnabas. Barnabas, natürlich der alte Hase, kann man sagen, oder die alte Hase. Der alte Hase. Das war der alte Hase hier, aber natürlich, er ist immer, man sieht auch dadurch auch immer wieder, seine Gabe ist nicht zu leiten. Er ist nicht der Sprecher oder der vorsteht, und es ist immer Saulus. Das heißt, seine Gabe hat er erkannt als Ermutigung, als Beistand, als jemand, der hilft. Und wichtig, dass man erkennt, die Gabe, die man hat, dass man auch benutzt. Und der alte Hase hier, Barnabas, einfach auch von Gott berufen, dass er mit Saulus geht und hilft. Und ohne die Helfer wäre eigentlich viel in der Gemeinde ziemlich nichts da, was da ist. Ne? Ich kann es auch sagen, ne? Dass ohne Hilfe ist man ziemlich alleine. Aber ja, Gott bringt viele Leute, die eine Gabe haben, zu helfen. In eine Gabe einfach da zu sein und eine Gabe da zu unterstützen. Aber ja, man sieht hier, dass der Heilige Geist diese Bewegung, hinter dieser Bewegung steht. Und hinter dieser Gemeindegründungen, sehr wichtig, wenn du dann, wenn wir kurz anschauen, wie schwer das wird in den nächsten Kapiteln, wie schwierig alles irgendwie läuft und wo Saulus sogar selber gesteinigt wird, also fast für tot, also für tot gelassen draußen von diesen Leuten, wo er evangelisiert hat. Sie lassen ihn einfach steinigen und lassen ihn draußen und denken, dass er tot ist. Aber ja, man sieht hier auch natürlich diese Offenheit für was Gott möchte. Und der Heilige Geist spricht hier, jetzt ist schon Zeit quasi. Ne? Warum wartet ihr noch? Ich meine, sondert mir aus, ich habe sie schon berufen. Ich habe sie schon gesagt, dass sie weg müssen. Das heißt, als Gemeinde soll die Gemeinde jetzt schicken, also senden diese Leute. Und ja, das klingt, als ob die Zeit schon überreif war. Die Zeit ist schon da. Und der Heilige Geist wartet, ne, dass sie, und aber sie fasten, sie beten. Sie nehmen natürlich das sehr ernst, dass sie den Willen Gottes wissen wollen, erkennen wollen. Und dann spricht der Heilige Geist. Also er spricht wahrscheinlich, weil es auch die Propheten hier ernannt werden und diese mit den Gaben lehren. Die haben offenbar wahrscheinlich eine Prophezeiung, aber Gott spricht hier und sie nehmen das an und es ist natürlich die Bestätigung, dass Gott sich ihnen das auch selber schon gesagt hat. Und ja, man sieht auch hier jetzt die Gemeinde in Antioche, die neue Basis quasi, was jetzt Leute hinausschickt, um neue Gemeinden zu gründen. Das heißt, sie haben jetzt auch diese Berufung, so wie die Gemeinde in Jerusalem, dass sie auch in Samarien, in ganz Judäa herum und dann in die ganze Erde auch Gemeinden gründen oder irgendwie Zeugen für Jesus, also Zeugen, dass Jesus auferstanden ist, dass das Evangelium weitergegeben wird. Und ja, man sieht auch diese ganz tolle irgendwie natürliche Bewegung, was jetzt angefangen wird, natürlich diese drei Missionsreise. Wenn du bis nach vorne schaust, die zweite Missionsreise von Paulus ist nicht so genau gleich wie die erste. Es steht in Kapitel 15, Vers 36. Nachdem sie zurück sind und bei diesem Konzil, dieser Apostelversammlung berichtet haben, eine Zeit lang war sie dort jetzt in Antiochia, in der Gemeinde. Und schau, was da steht. Nach einigen Tagen sprach Paulus zu Barnabas, lass uns wieder aufbrechen und nach unseren Brüdern sehen in allen Städten, in denen wir das Wort des Herrn verkündigt haben, wie es um sie steht. Schau, das ist ganz toll. Ne? Jetzt haben sie Gemeinden gegründet und es ist logisch, Gott, ich glaube, möchte auch, dass wir das so hier sehen. Sie sagen, hey, wir müssen vielleicht die Gemeinden noch besuchen. Wir sollen schauen, wie es ihnen geht und wir sollen hingehen. Ganz logisch. Ich meine, sie brauchen uns. Wir haben diese Gemeinden angefangen und jetzt sind sie hatten keine E-Mail, sie hatten kein Handy, keine SMS, sogar kein Festnetz. Wer benutzt noch Festnetz? Aber sie hatten nicht einmal ein Festnetz. Oder Post, also es gab nicht einmal normale Post. Es gab nur wahrscheinlich von Hand zu Hand, dass sie hinreisen müssen, aber das hat natürlich lange gebraucht. Deswegen denken sie auch, wenn sie das zweite Mal hinausgehen, hey, wir sollen doch gehen, oder? Ich meine, ist logisch. Auch natürlich ist auch eine Art, wie Gott führt, dass Gott diese ja, diese Last oder diese Verlangen auf dem Herz gibt, dass wir sollen hingehen, wir sollen helfen. Sie brauchen uns und wir haben natürlich die Verantwortung oder wir haben etwas Verantwortung, da zu sein für sie und ihnen auch zu helfen. Aber ja, das ist die erste Sache. Sie sind vom Heiligen Geist berufen und sogar nachdem man das liest, man denkt, ja, warum warten sie so lange? Sie sind schon berufen, sie sollen schon gehen. Aber ja, sie werden natürlich bestätigt in diese Berufung. Und jetzt gehen sie hinaus. Und ja, sie gehen zuerst nach Zypern, wo der Barnabas auch herkommt. Vielleicht hat er auch natürliche Verwandte oder Freunde dort auch zu denken, dass er hingeht. Aber ja, er begegnet nur ein paar Leute und der Statthalter heißt auch zufällig, wenn du diese Geschichte kennst, Paulus. Und Sergius Paulus, ne, Vers 7, Kapitel 13, Vers 7. Und ja, manche glauben, Paulus hatte als zweiter Name Paulus. Also gab halt diese hebräische Name und diese griechische Name. Aber möglicherweise war auch für Saulus eine Möglichkeit, jetzt einen neuen Namen zu nehmen und sieht auch die Möglichkeit, seine erste Missionsreise auch den Namen zu ändern, dass er auch den griechischen Menschen und die nicht-hebräischen auch mehr offen sind für ihn, dass sie nicht nur zwei Juden kommen, sondern er hat auch einen griechischen Namen, ist auch aufgewachsen, eine griechische Kultur oder die römischen Bereich, also die Stadt Tarsus war auch ein römischer Stadt, hat auch dadurch seine römische Staatsbürgerschaft. Aber ja, er geht hin und er predigt das Evangelium und sogar muss er gleich jemand zurechtweisen, der dagegen setzt. Und ja, aber der Statthalter, dieses Sergius Paulus, war ein verständiger Mann und wurde dann doch gläubig. Ne? Diese erste, sagt man erst, diese Erstlinge, ne? Wie oft diese erste Sache, ne, dieser Mann, der erste, der Christ wurde durch diese Missionsreise, war der Paulus, der Sergius Paulus. Und nachher nimmt Saulus den Namen Paulus. Und vielleicht auch da sieht man auch diese Verbindung. Aber ja, das war nur eine kurze Aufenthalt in Zypern. Und sie segeln weiter oben in Land, also in das Kontinent. Das war nur eine Insel in Zypern und sie gehen dann rein nach Antiochia. Das ist auch ein anderes neues Land hier, aber jetzt heißt diese Stadt Antiochia. Das ist auch vielleicht interessant, dass sie auch eine Stadt Antiochia besuchen zuerst. Und Paulus predigt das Evangelium und ja, er gibt sogar eine lange Rede über Jesus und ja, diese erste große Rede wird hier aufgezeichnet, das erste Mal hier und es sind dann einige zum Glauben gekommen in diese erste Stadt, also ja, die zweite Stadt, aber sie verkündigen jetzt Jesus. Natürlich immer wieder siehst du, wenn du das Neue Testament siehst, dieses Thema der Auferstehung. Auferstehung, Jesus ist auferstanden, ne? Das ist diese einzigartige Sache, was nur Jesus gemacht hat. Jesus ist sehr, wenn Leute sagen, Jesus ist nur einer von vielen, das stimmt nicht. Jesus allein ist auferstanden. Jesus allein natürlich ist Gott. Es gibt keine andere, die Gott im Fleisch sind, ne? Gott und Mensch. Und deswegen ist Jesus sehr, sehr einzigartig, wenn man nur über die Identität Jesu redet. Aber auch natürlich die Auferstehung war immer wieder das Thema. Jesus ist auferstanden. Er ist jetzt lebendig und hat den Tod überwunden. Aber ja, das hat er auch als Thema gehabt hier in dieser Synagoge, wo er jetzt reingeht. Und es gibt dann irgendwie Leute, die dagegen sind. Und deswegen kommt er wieder und die bitten noch einmal zu kommen am nächsten Sabbat, also Vers 42, wenn wir ein bisschen überspringen. Und als die Gemeinde auseinanderging, folgten viele Juden und gottesfürchtige Judengenossen, dem Paulus und Barnabas. Und diese sprachen mit ihnen und ermahnten sie, dass sie bleiben sollen in der Gnade Gottes. Und dann am folgenden Sabbat kam fast die ganze Stadt zusammen, das Wort Gottes zu hören. Als aber die Juden die Menge sahen, wurden sie neidisch und widersprachen dem, was Paulus sagte und lästerten. So gegen Jesus hier gemeint. Paulus und Barnabas aber sprachen frei und offen. Schau, frei und offen. Euch musste das Wort Gottes zuerst gesagt werden, da ihr es aber von euch stoßt und haltet euch selbst nicht für würdig des ewigen Lebens. Siehe, so wenden wir uns zu den Heiden. Er hat irgendwie zuerst die Juden die Möglichkeit gegeben, wie immer seine Methode war. Das sieht man auch durch die ganze Zeit, durch die ganze Missionsreisen. Auch ganz am Ende, im letzten Kapitel von der Apostelgeschichte, in Rom, er ruft die ganzen Juden zusammen von den Synagogen und alles und gibt ihnen von morgen bis am Abend ein Bibelstudium, im ganzen Alten Testament. Und das war bis zum Ende seine Methode, seine Art und Weise, die Menschen zu erreichen. Aber natürlich, die Juden waren natürlich die offen, sie sollten die Bibel kennen, sie sollten wissen, Paulus selber war Jude, hat die Menschen selber so verstanden und konnte leicht dann das Evangelium predigen. Aber hier, er sagt, okay, ihr wollt es nicht hören, dann gehen wir zu den Nichtjuden, wir gehen zu den Heiden. Und dann gibt er dann den Heiden noch diese Botschaft und es steht auch, er gibt sogar diese Bibelstelle in Jesaja, das über Jesus, ne, dass der Herr gesagt hat, ich habe dich zum Licht der Heiden gemacht, ne, damit du das Heil seist bis an die Enden der Erde. Und als die Heiden hörten, wurden sie froh und priesen das Wort des Herrn und alle wurden gläubig, die zum ewigen Leben bestimmt waren. Ich würde es mal like, da klar sagen, ne? Alle wurden gläubig, die zum ewigen Leben bestimmt waren. Jetzt sieht Paulus, ne, dass diese Bestimmung, manche haben geglaubt, manche nicht, die gleiche Botschaft gehört über Jesus. Und manche sagen, aha, das möchte ich haben, das glaube ich, und andere nein. Aber die Juden, nachdem das Wort des Herrn breiteten sich aus in der ganzen Gegend, also das ist dann doch eine große Bewegung geworden in Antioch, in diese neue Antioch in der Türkei. Jetzt breiteten das Wort aus und die Juden jetzt hetzten die gottesfürchtigen, vornehmen Frauen und die angesehensten Männer der Stadt auf und stifteten eine Verfolgung an gegen Paulus und Barnabas und vertrieben sie aus ihrem Gebiet. Sie aber schüttelten den Staub von ihren Füßen zum Zeugnis gegen sie und kamen nach Ikonion. Und die Jünger aber wurden erfüllt von Freude und Heiligen Geist. Das heißt, diese erste Stadt, diese erste große Bewegung, wurden sie einfach aus dieser Stadt getrieben. Weg damit, weg damit. Und ja, man sieht es auch in den nächsten paar Städten, die mussten fliehen, sie mussten gehen, sie durften. Und man, auch logisch, statt einfach zu sagen, nein, wir bleiben hier, sie sind einfach weitergegangen und haben, ja, ich glaube auch sehr verständigerweise gedacht, wir sind hier dann fertig, wir gehen dann weiter in die nächste Stadt. Man sieht die praktischen Entscheidungen auch, die hier machen. Aber ja, dann kommen sie nach Ikonio, also die nächste Stadt, Kapitel 14. Und sie gehen wieder in die Synagoge der Juden und predigten, dass eine große Menge, schau, jetzt sofort eine große Menge Juden und Griechen gläubig wurde. Und jetzt gibt es wieder diese Konflikt, diese Verfolgung. Die Juden aber, die ungläubig blieben, stifteten Unruhe und hetzten die Seelen der Heiden auf gegen die Brüder. Dennoch blieben sie eine lange Zeit dort und lehrten frei und offen im Vertrauen auf dem Herrn, der das Wort seiner Gnade bezeugte und ließ Zeichen und Wunder geschehen durch ihre Hände. Sehr, sehr wichtig, das wird der Paulus später sagen bei dem Konzil, Gott segnete diese Gemeinde nicht nur mit vielen Gläubigen, sondern er hat es gesegnet mit Geistesgaben. Das war für ihn auch, ich glaube, da in Jerusalem später, das war die Bestätigung. Gott segnet diese Gemeinde. Sie haben nicht das Gesetz Mose gehalten. Sie sind nicht jetzt unter die Beschneidung gekommen, haben jetzt nicht gesagt, wir essen kein Schweinefleisch, sondern sie waren genau geblieben, wie sie waren und haben dann nur durch den Glauben jetzt Gott angebetet. Jesus, so wie alle anderen, die zum Beispiel in Samarien oder die neuen Christen in Antiochia. Und das war die Bestätigung. Aber hier, Gott wirkt das und bestätigt, dass was hier passiert, ihm einfach ein Wohlgefallen ist, dass sie jetzt glauben und diese Gemeinde bestätigt ist als etwas, was Gott segnet mit diesen Zeichen und Wunder, also steht nicht da, aber wahrscheinlich Heilungen und ja, wie immer vorher beschrieben, wie der Heilige Geist wirkt, hatte das hier so gemacht, dass alle das gesehen haben. Und die Menge in der Stadt aber spaltete sich, die einen hielten es mit den Juden und die anderen mit den Aposteln. Und dann, als sich dann ein Sturm erhob bei den Heiden und Juden mit ihren, und ihren Obern und sie misshandeln und steinigen wollten, merkten sie erst und entflohen in die Städte Lykauniens nach Lüster und Derbe und in deren Umgebung und predigten dort das Evangelium. Ja, man sieht irgendwie, man merkte diese praktische Entscheidung. Die sind natürlich ganz fokussiert, ganz konzentriert auf dem, was auf das Evangelium zu predigen, Gemeinden zu gründen, aber sie sind nicht so einfach. Ich nenne das übergeistlich, dass sie sagen, ja, wir müssen hier bleiben, egal was passiert. Nein, wenn die dich so misshandeln und steinigen wollen, ja, gehen wir besser, ne? Und die gehen einfach weiter. Und ja, sie kommen nach Lystra und es gibt natürlich in Lystra auch diese Sache hier, was passiert, wo dieser Mann, der nicht gehen konnte von Geburt an, er hört Paulus und als dieser ihn ansah, er merkte, dass er glaubte und ihm geholfen werden könnte. Er sprach, stell dich aufrecht und auf deine Füße. Und er sprang auf und ging umher. Und das ganze Volk sah das, also die Leute sahen das. Und sie sagen, ah, die Götter sind gekommen. Das haben wir schon angeschaut. Aber und sie möchten dann Paulus und Barnabas opfern. Also, dass sie, weil sie Barnabas Zeus nannten und Paulus Hermes. Die waren ziemlich überzeugt von diesen griechischen Göttern und so und Götzen. Aber dann wollten sie den Opfer und sie sagen, nein, nein, wir sind nur sterbliche Menschen und schau, was dann passiert. Die haben ihn dann genommen, nach einer Zeit lang. In Vers 19 kamen dann die Leute aus Antiochia, also die erste Stadt, wo sie vertrieben wurden, und Ikonion, Juden. Und sie überredeten das Volk und steinigten Paulus und schleiften ihn zur Stadt hinaus und meinten, er wäre gestorben. Und als ihn aber die Jünger umringten, stand er auf und ging in die Stadt. Hat wahrscheinlich dann sein Predigt fertig gemacht, also fertig gepredigt. Ja, ist Paulus gestorben oder nicht gestorben? Das ist die Frage. Sie glauben, dass er gestorben ist. Aber möglicherweise ist er gestorben. Manche glauben, hier hat man diese Verse im 2. Korintherbrief, wo er sagt, ich bin in den dritten Himmel hinaufgefahren und haben Dinge gesehen und gehört, die ich nicht beschreiben und nicht sagen kann. Vielleicht ist er für eine kurze Zeit gestorben. Also manche sagen, manche glauben, dass es so ist. Es steht nicht natürlich hier in den Text, kann man nicht genau sagen, aber Gott ist nicht fertig mit ihm, ne? Er ist unsterblich, kann man fast sagen. Und er steht wieder auf, okay, geh mal wieder zurück in die Stadt. Ne, kannst du nicht glauben. Dieser Mann, von Gott berufen, das zu machen, er ist quasi, man könnte fast sagen, unsterblich, bis er das fertig macht. Ich glaube auch, wenn Gott einen Plan für dich hat und du in seinem Willen bist, du musst schon keine Angst haben. Wir sollen einfach tun, was Gott will und egal die Gefahr, was kommt. Aber ja, er geht einfach wieder in die Stadt und am nächsten Tag, sie gehen weiter. Also sie haben gedacht, es ist dann fertig hier und dann predigen das Evangelium dort in Derbe und machten dann viele zu Jüngern. Und dann kehrten sie zurück nach Lystra, also wo er die Probleme hatte. Und egal, ne, geht wieder nach Lystra und Ikonion und Antiochia. Sie machen die ganze Reise zurück und stärkten die Seelen der Jünger und ermahnten sie, im Glauben zu bleiben und sagten, wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen. Ne, schau uns an, Paulus jetzt hat diese Narben von seiner Steinigung, wahrscheinlich noch ganz frische Wunden auf seinem ganzen Körper. Das waren nicht kleine Steine, meistens waren das größere Steine, was dann etwas zurücklässt auf den Körper. Aber er sagt, hey, schau mich an. Ja, wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes. Und sie setzen in jede Gemeinde Ältesten ein. Schau, ganz wichtig hier, findet diesen Vers, dass Paulus nicht einfach sagt, okay, mach's gut, wir sehen uns in ein paar Jahren vielleicht. Er sagt, nein, jetzt möchte ich die Ältesten einsetzen, die Strukturen haben, die jede Gemeinde haben soll. Und die Ältesten werden dann eingesetzt von Paulus und Barnabas natürlich auch. Sie beten einfach, wie es da steht, beten und fasteten. Und dann befahlen sie dem Herrn, an den sie gläubig geworden waren. Es ist eine Sache, auch man sieht auch diese Verantwortung, wenn man rausgeht und natürlich Leute zum Glauben, man soll auch erwarten, dass Menschen zum Glauben kommen, wenn man einen Einsatz macht. Oft machen wir Einsätze in Wien und wir denken nicht, dass jemand zum Glauben kommen wird, aber wir machen das. Und wenn jemand zum Glauben kommt, das wäre eine große Überraschung für uns. Aber ja, wir möchten was Neues anfangen. Auch der Ken, der bei uns arbeitet, hat jetzt vor, eine ganz neue Sache anzufangen. Auch mit verbunden damit einen Kurs oder eine Möglichkeit in der Gemeinde am Abend eine offene Bibelrunde, vielleicht Donnerstag, soll man das nennen. Also einen Tag am Donnerstag, also seit Donnerstag. Aber ja, dass man tagt. Also manchmal braucht man Leute, die nicht sagen, ah, das ist ein Bibelstudium, sondern es ist ein Tag. Also wir reden ein bisschen über die Bibel. Das ist einfach diese erste Schritte für Menschen, die vielleicht nicht sicher sind und Fragen haben und so. Aber ja, die sind jetzt so bereit, dass die Menschen waren so offen, sie sind einfach, viele einfach zum Glauben gekommen und haben dann sogar dann Ältesten einsetzen können, sehr schnell. Also natürlich ist besser, ich finde es immer besser, wenn Menschen länger in der Gemeinde sind, bevor man sie Ältesten oder in der Gemeindeleiterschaft einbringt, aber natürlich war das die Not und es gab nicht die Zeit, dass sie lange bleiben. Und bei jeder Gemeinde haben sie einfach die Menschen, die stark im Glauben waren und offenbar bereit waren zu leiten, haben sie dann sofort diese Leiterposition übernommen. Und dann gehen sie dann wieder zurück nach Pisidien und Pamphylien und sagten das Wort wieder in Perge und dann hinab nach Antalya, vielleicht war das, wie heute Antalien. Und sie fuhren dann mit dem Schiff nach Antiochia, wo sie der Gnade Gottes befohlen worden waren, zu dem Werk, das sie nun ausgerichtet hatten. Als sie aber dort ankamen, versammelten sich die Gemeinde und verkündigten, wie viel Gott durch sie getan und wie er den Heiden die Tür des Glaubens aufgetan hätte. Und sie blieben aber dort eine nicht geringe Zeit bei den Jungen. Das heißt, sie bleiben dann eine lange Zeit. Und ja, das ist die Sache mit dieser ersten Missionsreise. Man sieht, dass Gott sie führt. Gott benutzt sie. Auch, dass Gott lässt, Gott viel Leiden zulässt. Und oft, wenn wir leiden, wir denken, ja, das, warum Gott? Aber Gott lässt es zu, Gott benutzt es auch irgendwie zum Besten. Für Paulus war das einfach, wie später er sagt, es ist wirklich unwichtig, dass er leiden muss. Ständig im Gefängnis, ständig einfach unter Bedingungen, wo er kein Essen hatte, kein Trinken, er war obdachlos, er war ohne richtige Bekleidung und im See, also im Meer, hatte diese verschiedenen Probleme und Gott hat es einfach zugelassen. Er wusste schon, dass er leiden würde, aber es war natürlich eine schwere Sache, aber gleichzeitig eine Sache, was er gerne für Gott gemacht hat. Ja, und nur etwas am Ende hier, Kapitel 15, so einfach das zusammenzubinden. Es gibt dann diese Konzil in Jerusalem, diese Versammlung. Und das war halt diese große Spaltung in der Gemeinde. Kapitel 15, wenn du das liest, ist fast eine große Überraschung, dass es gab Menschen in der Gemeinde in Judäa, also sie kamen von Judäa. Jetzt steht Paulus und Barnabas und berichten, was Gott gemacht hat. Wunder und Zeichen, Mengen, Massen von Menschen, wer weiß, wenn man sagt Massen von Menschen oder Menschenmengen, sind das Hunderte, sind das 500, sind das 1000 Leute? Schwer zu sagen, aber sie sagen, wow, wir haben eine größere Gemeinde in die andere Antiochia. Oder wir haben eine große Gemeinde, Schwestergemeinde jetzt in Lystra und in Derbe, auch wo ich gesteinigt war, haben wir eine riesengroße Gemeinde. Das gehört zu uns. Wir haben diese Gemeinde gegründet. Wir müssen für sie beten. Wir sollen vielleicht einen Brief schicken mit jemand, der hingeht und hinfährt. Und es war so eine große Freude. Wow, das Gott hat so viel gemacht. Und jetzt kommen Leute aus Jerusalem, also von Judäa Gegend, also Gegend von der Gegend Jerusalem. Und sie lehrten die Brüder jetzt in Antioche, ganz im Norden, und sagen, wenn ihr euch nicht beschneiden lasst, nach der Ordnung des Mose, könnt ihr nicht selig werden, also nicht gerettet werden. Und das ist natürlich ein großer Zwietracht, wie es da steht, großer Streit. Und Paulus und Barnabas, einen nicht geringen Streit entstanden mit ihnen. Und dann ordnete man an, dass Paulus und Barnabas und einige andere nach Jerusalem hinaufziehen sollen, zu den Aposteln und zu den Ältesten, um diese Frage willen. Und sie gehen dann dorthin und sie wurden von der Gemeinde geleitet und zogen durch Phönizien und Samarien und erzählten von der Bekehrung der Heiden und machten damit allen Brüdern große Freude. Stell dir mal vor, was sie gesagt haben. Wir sind hingegangen und es sind tausende Leute, die haben Jesus angenommen. Sie haben eine riesige Taufe gemacht und die waren alle nur so Heiden. Sie hatten alle so Zeus und Apollos und sie haben alle weggeschmissen und das zerbrochen, diese Götzen. Und Gott hat sie geheilt. Und es waren viele Leute, die sind geheilt. Wir haben viel gebetet und der Heilige Geist hat das gemacht und das gemacht. Und sie kommen nach Jerusalem, nachdem sie so viel erzählt haben, so viel gesagt haben, was Gott gemacht hat. Und sie wurden empfangen von der Gemeinde und von den Aposteln und von den Ältesten. Und sie verkündigten, wie viel Gott durch sie getan hat. Das ist so frisch, so eine Sache, was sie einfach diese Begeisterung gegeben hat, diese neue Gläubige. Diese Schwestergemeinden, die er selber gegründet hat. Und dann gibt es diese einige von der Partei der Pharisäer, die gläubig geworden waren und sprachen, man muss sie beschneiden. Ne? Da müssen wir hingehen jetzt und sie gleich beschneiden. Alle diese Christen, jetzt. Die sind nicht vollendet, sie sind nur Halbchristen. Und oder sie sind zu viel, denn sie müssen was weggeschnitten bekommen. Und ja, dass Paulus das denkt, was ist das? Dass die Apostel jetzt denken, okay, wir müssen dann entscheiden. Wir müssen jetzt entscheiden, sind wir eine Gemeinde, die das Gesetz hält? Oder sind wir eine Gemeinde, die wir das Gesetz Mose nicht halten müssen? Und die kommen zusammen und nach einer langen Zeit von Streit, ne, Vers 7, als man sich aber lange gestritten hatte, stand Petrus auf und sagt, durch meinen Mund hat Gott vor langer Zeit unter euch bestimmt, oder ihr wisst, Brüder, dass durch meinen Mund die Heiden, Gott hat bestimmt, die Heiden das Wort des Evangeliums zu hören und haben geglaubt. Und Gott, der die Herzen kennt, hat es bezeugt und ihnen den Heiligen Geist gegeben, wie auch uns. Und er hat keinen Unterschied gemacht zwischen uns und ihnen, nachdem er ihre Herzen gereinigt hatte, durch den Glauben. Warum versucht ihr denn nun Gott dadurch, dass ihr ein Joch auf den Nacken der Jünger legt, das weder unsere Väter noch wir haben tragen können? Vielmehr glauben wir, durch die Gnade des Herrn Jesus selig zu werden, ebenso wie auch sie. Na, Petrus sagt, wir sind aus Gnade gerettet. Aus Gnade. Warum müssen wir dann sagen, die müssen das Gesetz Mose halten? Wir haben es selber nicht halten können. Und dann da schwieg die ganze Menge still und hörte Paulus und Barnabas, wahrscheinlich zum zweiten Mal oder dritten Mal, die erzählen, wie große Zeichen und Wunder Gott durch sie getan hatte unter den Heiden. Und danach, als sie schwiegen, antwortete Jakobus, jetzt der Leiter offenbar der Gemeinde, und sprach, ihr Männer, liebe Brüder, hört zu, Simon hat erzählt, wie Gott zum ersten Mal die Heiden gnädig heimgesucht hatte, um aus ihnen ein Volk für seinen Namen zu gewinnen. Und dazu stimmen die Worte der Propheten, und zitiert hier die Propheten, dass die Menschen werden, also auch die Heiden, werden auch an seinen Namen glauben und Heiden werden auch, die meinem Namen, nach meinem Namen benannt werden, also Christen werden auch Heiden. Der tut von Altes her, was immer bekannt ist, und zitiert auch die Schrift, ne, dass die Heiden auch Christen wurden. Und darum meine ich, dass man denen von den Heiden, die sich zu Gott bekehren, nicht Unruhe mache, sondern ihnen vorschreibe, dass sie sich enthalten sollen von Befleckung durch Götzen und von Unzucht und vom Erstickten und von Blut. Na, einige Sachen hier, was die Juden einfach zum Anstoß einen Anschluss vorbereiten würde, wenn sie Blut essen, wenn sie halt von Erstickten, wenn sie natürlich auch als Heiden die Götzen und diese Unzucht, was gehört zu diese Religionen, auch mit Prostituierten, auch in Ephesus, in Athen, in Korinth, das gehörte dazu, diese Unzucht. Aber ja, das muss man lassen, also diese Götzen und Unzucht und dann die Erstickten und Blut muss man auch lassen. Und ja, das war die Entscheidung. Und das war auch, was ich hier mal sehen oder sagen möchte. Man sieht die Einheit. Man sieht die Einheit. Barnabas und Paulus sagen nicht, ist egal, was ihr sagt. Ist egal, was die sagen. Wir sind unsere eigene Gemeinde. Wir sind unabhängig. Nein, sie waren immer noch unter oder einig, wollten auch die Einheit noch bewahren. Und die beschließen hier natürlich alles irgendwie zusammen. Auch mit Barnabas und Paulus. Mit, auch wie sie auch sagen, dass der Heilige Geist, es schien dem Heiligen Geist gut zu sein. Vers 28, es gefällt dem Heiligen Geist und uns, keine weitere Last aufzulegen. Und dann gehen sie nehmen diesen Brief mit und dann gehen sie wieder zurück. Also die Leiter der Gemeinde, also Judas und Silas, gehen auch wieder mit ihnen und nehmen diesen Brief mit. Mit Paulus und Barnabas und ja, sie waren halt wahrscheinlich sehr, sehr glücklich natürlich, dass sie nicht beschneiden müssen, also die ganzen neuen Christen. Wir sollen auch glücklich sein heute, ne, dass es so ist, dass es entschieden ist und das ist damals auch so entschieden. Aber ja, eigentlich die wichtige Sache in diesem Kapitel, ja, man sieht erstmals diese Berufung und diese Hingehen und diese Bewegung Gottes. Aber dann in Kapitel 15 auch diese Einigkeit. Und wenn die Gemeinde gegründet wurde, sie sind nicht einfach die Gemeinde von Antiochia und ja, wir haben jetzt unsere eigene Bewegung. Sie waren vielmehr einfach einig mit allen und sie waren auch bereit hinzugehen und mit den Aposteln zu besprechen, was einfach entschieden wurden von der Gemeindeleitung und haben das dann zusammen entschieden, damit keine Uneinigkeit, keine Rebellion. Es steht auch in 1. Samuel 15, als Saulus ja, sagt, irgendwie, ja, das brauche ich nicht zu tun, quasi, was Gott verordnet hat. Samuel sagt, Rebellion ist gleich wie Zauberei, ist gleich wie etwas so schlimm, etwas so gegen Gottes Natur und was Gott möchte, wenn man einfach eine rebellische Geist hat, sagt, nein, ist mir egal, was du denkst. Ist egal, ich habe meine eigene Ansichten und das ist natürlich das Falsche. Hier sieht man auch diese Einigkeit und diese Offenheit und auch diese Möglichkeit. Später sieht man auch ganz kurz noch in Kapitel 16, dass nachdem sie diesen Brief haben und sie bringen diesen Briefen an die neuen Gemeinden. Paulus trifft Timotheus und er war Halbjude, ne? Er war der Sohn einer jüdischen Frau, die gläubig war und eines griechischen Vaters und der hat einen guten Ruf bei den Brüdern und diesen wollte Paulus mit sich ziehen lassen und er nahm ihn und beschnitt ihn wegen der Juden, die in jener Gegend waren, denn sie wussten alle, dass sein Vater ein Grieche war. Und ja, das werden wir später noch anschauen, die ersten europäischen Gemeinden. Aber diese einfach auch der Geist, man sieht auch von Paulus auch, dass er bereit war, auch die Beschneidung an Timotheus zu machen, auch wenn es nicht kein Muss war. Es war kein Muss. Er war einfach bereit, allen Menschen einfach offen zu sein. Das sagt er später. Wir sollen alles zu allen sein. Wir sollen für jeden etwas irgendwie bereit sein, für jeden Menschen, egal dass sie, was sie sind oder was sie nicht sind, wir sollen alles für allen, wir sollen so einfach Menschen zugehen und angehen, dass sie offen werden für das Evangelium und für das auch. Er hat einen Brief, dass du keine Beschneidung brauchst. Er kommt in diesen Brief und dann sagt, ey, lassen wir Timotheus beschneiden, weil es ist besser für die Juden, die da sind, damit sie auch zuhören auf das, was wir sagen. Und das ist natürlich eine sehr wichtige Sache, ne, dass sie einfach offen sind. Aber ja, wie gesagt, wir sind alle Missionare und in diesem Fall war das eine ganz besondere Missionsreise und Gott segnet das, Gott benutzt das und bringt einfach Paulus, damit er auch in der Abendgemeinde auch, dass diese Einigkeit entsteht, was alle denken, das ist wirklich etwas, was wir alle wirklich segnen können. Und es gibt keinen Streit mehr, weil Paulus sagt, okay, besprechen wir diese Sache, besprechen wir das. Und Petrus sogar sagt, hey, das sollen wir nicht machen. Paulus und Barnabas, hey, Gott hat das gesegnet. Und dann diesen Brief von Jerusalem, hey, wir möchten auch diesen Brief einfach an allen Gemeinden bringen, egal wer diese Gemeinden gegründet hat. Wir möchten einig sein mit allen zusammen. Und das ist natürlich was wichtig ist, ne, dass wir das tun. Schon 9 Uhr, lass uns aufstehen und schließen. Die ersten Gemeinden in der Türkei, hoffentlich nicht die letzten. Es gibt ganz viele, auch heute habe ich gehört, es gibt ganz viele Gemeinden in der Türkei. Und wir sollen auch natürlich offen sein für was Gott will, was von uns. Und vielleicht hast du eine Berufung, etwas zu tun, etwas Großes. Und es gibt die Vorbereitungszeiten. Das soll man auch nicht denken, ich brauche keine Vorbereitung. Aber ja, die Vorbereitungszeiten gab es auch bei Paulus etwa 10 Jahre oder insgesamt, er sagt 14 Jahre hat er gewartet, bis er auf diese Reise geht. Aber insgesamt war das einfach eine Sache von Gott. Ne? Das soll man auch so sehen. Gott hat ihn berufen. Der Heilige Geist sagt, okay, geht. Und ist gegangen und ist einfach bereit, einfach zu gehen. Das soll man auch sehen. Auch nachher, dass die Einheit bewahren wird in der Gemeinde. Und diese Schwesterngemeinde sind jetzt so wahrscheinlich, nehme ich an, gleich groß oder größer als die Gemeinde in Antiochia. Und das ist natürlich eine Sache, was man denken muss. Und was ist, wenn er nicht gegangen ist? Was ist, wenn er sagt, ja, das kann ich nicht, ich habe... ja, man weiß es nicht, aber er muss, schau, wenn Gott sagt, geh hin, dann sollst du gehen. Und Paulus war bereit zu gehen und auch egal was kommt, er war dann bereit, einfach das Evangelium zu bringen. So, Vater, wir bitten um deine Hilfe hier, dass wir auch, so wie hier berichtet ist, Herr, dass du was machst. Und wir wissen, so viele, auch habe ich gehört, sogar Städte in Deutschland, auch ich weiß in Österreich, so viele Städte, so viele Leute, die keine Gemeinde haben in ihrem Dorf, nämlich in ihrer Stadt. So viele Menschen, die das Evangelium nie richtig gehört haben. Und so viele Leute verloren, Herr, so viele Menschen verwirrt. Und Herr, wir bitten für sie, wir möchten ein Herz haben für sie, egal ob wir offiziell auf eine Mission Reise oder Einsatz gehen, Herr. Wir möchten beten. Wir möchten ein Herz haben, Herr. Ich bitte für dieses Herz zu beten für die Verlorenen, Herr, dass wir auch, so wie diese Gemeinde bereit war, einfach das zu tun, was du willst, Herr. Und gib uns dieses Herz. Wir möchten auch sehen, wie du wirkst, Herr. Und mit diesen Berichten so aufregend, aber auch etwas furchterregend hier, was passiert ist mit Paulus. Und wir möchten auch einfach keine Angst haben oder Furcht haben, sondern einfach bereit sein zu tun, was du sagst. Gib uns diese Bestätigungen, was Barnabas auch bekommen hat von dir, dass wir auf dich warten. Herr, ich möchte Herr, bitten für die, die eine Berufung haben, dass sie offen sind, dass sie vielleicht schon vorbereitet sind und dass sie hingehen und dass Gott Großes macht durch sie. Und Herr, wir bitten auch für die Gemeinde in Hannover, dass alle wirklich beten. Und wie man sieht hier, diese große Erweckung in diesen Städten, wo sie sonst niemand gehabt haben, wo sie nie das Evangelium gehört haben. Herr, wir möchten bitten für die Städte, für die Dörfer, für die Menschen, die irgendwie keine Gemeinde haben. Und für die Menschen, die Berufung haben, auch für die einfach die Helfer sind, wie Barnabas, die einen Hilfsdienst haben. und einfach unterstützen und bereit auch, dass sie auch bereit sind, dass sie bereit sind zu gehen, wenn diese Bestätigung kommt von dir her, dass du das wirst, dass du einfach das tust. Und ja, Herr, ich bitte, dass das eine Sache ist, was von dir kommt. Wir möchten auch sehen, Herr, dass diese Sachen ganz bestimmte Berufungen waren und nicht von sich selbst gekommen ist, sondern von dir. Und ja, ich bitte für die Einigkeit auch, Herr, wie man sieht, dass Paulus und Barnabas auch einfach offen waren, um die Einigkeit zu bewahren und die Einheit in der Gemeinde und auch zu unterordnen Menschen, die Gott über sie gesetzt hat. Und ich bitte, dass das auch eine Sache ist, was zum Vorschein kommt, Herr, dass diese Strukturen von dir einfach bestehen, Herr. Bitte für ja, dieses Werk des Geistes, Herr, wir wissen, dass du alles tun kannst, dass du uns nichts brauchst, Herr, aber dass du uns benutzen willst. Und ja, ich bitte, Herr, auch für diese Woche, auch die nächste Woche, Herr, dass du einfach weiter sprichst zu den Herzen von jedem hier, deinen Willen, Herr, in Jesu Namen. Amen.